Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, ich eröffne die ordentliche Hauptversammlung 2013 der Siemens Aktiengesellschaft und übernehme als Vorsitzender des Aufsichtsrats satzungsgemäß den Vorsitz. Im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstands möchte ich Sie recht herzlich begrüßen und freue mich auch in diesem Jahr wieder über Ihr zahlreiches Erscheinen. Der Aufsichtsrat ist bis auf Herrn Samuelsen, der sich aufgrund anderer wichtiger Termine entschuldigen musste, und Frau Haller, die sich aus persönlichen Gründen kurzfristig entschuldigen musste, zu seiner heutigen Sitzung vollständig erschienen. Alle Mitglieder des Vorstands sind heute anwesend. Mit der notariellen Niederschrift ist Notar Dr. Tilman Götte betraut. Er wird bei der Aufnahme von Protokollerklärungen von Notarassessoren Michael Gutfried und Dr. Josef Zintel unterstützt, die sich am Wortmeldetisch Nummer 1 finden und von Ihnen gesehen links von der Bühne. Die Hauptversammlung ist durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger vom 7. Dezember 2012 form- und fristgerecht einberufen. Die Tagesordnung mit dem Wortlauf der jeweiligen Beschlussvorschläge der Verwaltung ist seit der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich und wurde Ihnen mit Einladung zur Hauptversammlung übermittelt und liegt an den Wortmeldetischen zur Einsichtnahme aus. Sie finden sie auch in der Informationsbroschüre, die heute an den Informationsständen ausliegt. Die Veröffentlichung ist im Internet einsehbar. Sie liegt außerdem an den Wortmeldetischen zur Einsicht aus. Die Einberufung wurde europaweit verbreitet. Gemäß § 19 Absatz 7 unserer Satzung habe ich als Versammlungsleiter angeordnet, dass die gesamte heutige Hauptversammlung für unsere Aktionäre live über das Internet übertragen wird. Bis zum Beginn der Generaldebatte übertragen wir die Hauptversammlung darüber hinaus für sonstige Interessierte über das Internet und teilweise auch im Fernsehen. Wie in der Vergangenheit wird von der Hauptversammlung kein stenografisches Wortprotokoll erstellt. Im Übrigen dienen die im Versammlungsraum aufgestellten Kameras und Mikrofone nur zur Übertragung auf die Monitore und Lautsprecher, die im Versammlungsgebäude einschließlich Backoffice-Bereich an verschiedenen Stellen ausgestellt sind. Bis zum Ende der Generaldebatte haben unsere Aktionäre, die über das Internet zugeschaltet sind und sich rechtzeitig angemeldet haben, noch die Möglichkeit zur Änderung ihrer Briefwahlstimmen und Weisungen. Das Teilnehmerverzeichnis, das bis zum Ende der Hauptversammlung laufend aktualisiert wird, kann von Aktionären und Aktionärsvertretern im oberen Gang an den Informationsständen auf Computerbildschirmen eingesehen werden. Alle wichtigen Erläuterungen zum Ablauf der Hauptversammlung, zur Erteilung von Vollmachten, zur Wahrnehmung des Rede- und Fragerechts und zum Abstimmungsverfahren finden Sie in den organisatorischen Hinweisen, die Ihnen zusammen mit dem Eintrittskartenblock zugeschickt worden sind. Über die Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand soll im Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden. Erläuterungen finden Sie außerdem in unserer Informationsbroschüre, die heute an den Informationsständen ausliegt. Zum Versammlungsraum im rechtlichen Sinne gehören die den Aktionären zugänglichen Bereiche der Olympiahalle diesseits der Eingangskontrolle einschließlich des angeschlossenen Zeltes. Ich weise schon jetzt darauf hin, dass bei den Abstimmungen eine Stimmabgabe grundsätzlich nur in der Arena sowie im Behindertenbereich in Ebene 4 möglich ist. Ich komme nun zu Punkt 1 der Tagesordnung. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Siemens Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichtes zu den Angaben nach den § 289 Absatz 4 und 5 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs zum 30. September 2012 sowie des Berichts des Aufsichtsrats des Corporate Governance Vergütungs Compliance Bericht zum Geschäftsbericht 2011-2012. Dazu verweise ich auf unseren Geschäftsbericht, in dem diese Themen in den entsprechenden Kapiteln sehr ausführlich behandelt wurden. Die vorzulegenden Unterlagen sind heute im Versammlungsraum erhältlich. Sie wurden Ihnen auf Anfrage bereits zugesandt, lagen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen zur Einsicht aus und sind seit der Einberufung zur Hauptversammlung im Internet verfügbar. Zudem sind sie heute an den Wortmeldetischen verfügbar. Dasselbe gilt für die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8, Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abspaltungs- und Übernahmevertrag zwischen der Siemens AG und der Osram Licht AG, nämlich den Abspaltungs- und Übernahmevertrag nebst Anlagen, die Siemens Jahres- und Konzernabschlüsse für die letzten drei Geschäftsjahre, den Jahresabschluss der Osram Licht AG zum 30. September 2012, den gemeinsamen Spaltungsbericht des Vorstands der Siemens AG und des Vorstands der Osram Licht AG und den von dem gerichtlich bestellten sachverständigen Spaltungsprüfer erstatteten Prüfungsbericht. Der Jahres- und Konzernabschluss sowie der zusammengefasste Lagebericht wurden von der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Stuttgart geprüft. Sie war von der letzten Hauptversammlung zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer gewählt worden. Der Abschlussprüfer hat die nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Bestätigungsvermerke ohne Einschränkung erteilt. Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und den Konzernabschluss in seiner Sitzung am 28. November 2012 gebilligt. Die Abschlüsse sind damit festgestellt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, das abgelaufene Geschäftsjahr barg einige Herausforderungen für die Siemens AG. Extern prägten das weltweite Abflachen der Konjunktur und die Rezession in Europa das wirtschaftliche Geschehen. Der Wettbewerbsdruck wuchs. Bei verschiedenen Projekten gab es Schwierigkeiten, wie die Verzögerung bei der Netzanbindung von Windkraftanlagen in der Nordsee und bei der Lieferung von neuen ICE-Zügen an die Deutsche Bahn. Aufsichtsrat und Vorstand sind nicht zufrieden, dass die eigenen Ansprüche nicht erfüllt wurden, besser als Markt und Wettbewerb zu sein. Doch trotz aller Herausforderungen konnte Siemens zum Geschäftsjahresende einen Umsatzplus von 7% vermelden und mit 5,2 Milliarden Euro das zweithöchste operative Ergebnis in der Geschichte von Siemens erzielen. Diese Erfolge sind ein Zeichen der Stabilität, der Stärke und der Kontinuität von Siemens in schweren Jahren. Und es ist ein Ergebnis des hohen Einsatzes, der Leistung und guter Zusammenarbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Führung des Vorstands. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich daher Herrn Löscher, den Damen und Herren des Vorstands sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch deren Vertreter in den verschiedenen Gremien für ihr großes Engagement. Sie dürfen klatschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Vorstand hat dem Aufsichtsrat in seinen Sitzungen über die Geschäftsentwicklung und Weiterentwicklung des Unternehmens berichtet. Notwendige Anpassungen bei der Geschäftsplanung wurden erläutert und der Aufsichtsrat stimmte den vom Vorstand vorgeschlagenen Maßnahmen zu. Trotz des guten Jahresergebnisses gab es mit Blick auf die weltweite Konjunktur die Positionierung des Unternehmens im Wettbewerb und die Profitabilität des Unternehmens Bedarf zum Handeln. Mit dem neuen Unternehmensprogramm Siemens 2014 geht der Vorstand dies aktiv an. Dieses Programm reiht sich in die langfristige Strategie der Ausrichtung auf globale Megatrends nahtlos ein. Das Zielsystem One Siemens bleibt unverändert bestehen. Im Jahre 2014 soll Siemens wieder dastehen, wo es hingehört, an der Spitze des Wettbewerbs. Das Ziel ist es, die Ergebnismargen der Sektoren von 9,5% im vergangenen Jahr auf mindestens 12% im Jahr 2014 zu steigern. Um dies zu erreichen, müssen die Kosten gesenkt und die Produktivität gesteigert werden. Darüber hinaus plant der Vorstand, das Kerngeschäft mit gezielten Portfoliomaßnahmen zu stärken und den Kunden noch mehr in den Vordergrund zu stellen. Hierzu gab es in den letzten Monaten bereits einige konkrete Entscheidungen, mit denen sich auch der Aufsichtsrat befasst hat. So wurde das Portfolio von Siemens gestrafft und beschlossen, sich von einigen Einheiten zu trennen, die nicht Teil des Kerngeschäfts sind und die nur wenige Synergien mit den anderen Geschäften von Siemens aufweisen. Beispiele dafür sind das Geschäft mit der Gepäckabfertigung und der Brief- und Paketsortierung. Ebenso will man das Geschäft für die Wasseraufbereitung verkaufen und sich künftig in diesem Geschäft allein auf die Kompetenz der Automatisierung und Antriebstechnik konzentrieren. Bei den erneuerbaren Energien hat der Vorstand beschlossen, auf Wind- und Wasserkraft zu setzen und aus dem Solargeschäft auszusteigen. Gleichzeitig hat der Vorstand entschieden, die Kerngeschäfte mit gezielten Akquisitionen zu stärken. Diesen Akquisitionen hat der Aufsichtsrat zugestimmt. Zwei Beispiele hierfür sind der Kauf von LMS International, einem führenden Anbieter von Industriesoftware, und die geplante Bahnautomatisierungssparte von Invensys. Bei den eingeleiteten Maßnahmen im Rahmen des Unternehmensprogramms Siemens 2014 steuert der Vorstand entschlossen konjunkturellen Entwicklungen entgegen aus einer Position der Stärke heraus. Bereits 2008 hatte der Vorstand die Wirksamkeit frühzeitigen Handels betont und mit dem damaligen Programm bewiesen, dass Siemens Programme zügig und effizient umsetzt und auch die angestrebten Ziele erreicht. Wir sind daher im Aufsichtsrat sehr zuversichtlich, dass das neue Unternehmensprogramm Siemens 2014 vom Vorstand unter Führung von Herrn Löscher erfolgreich umgesetzt wird. Der Vorstand hat hierzu die volle Unterstützung des Aufsichtsrats, der die Umsetzung eng begleiten wird. Die getroffenen Maßnahmen sind notwendig, wenn auch nicht populär. Wir lassen uns aber nicht vom Kurs abbringen, auch wenn manche Medien dies hinterfragen und teilweise versuchen, Uneinigkeiten in Vorstand und Aufsichtsrat zu konstruieren, wo keine sind. Herr Löscher wird Ihnen im Anschluss an meine Ausführung weitere Details von Siemens 2014 vorstellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme jetzt zu einer weiteren Veränderung im Portfolio der Siemens AG, der bereits angesprochenen Abspaltung von Osram. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat umfassend über den erwarteten Geschäftsplan informiert, ebenso über die geplante Eigenkapitalausstattung und Finanzierung der Osram Licht AG sowie über die Rahmenbedingungen des Börsengangs. Der Lichtmarkt durchläuft zurzeit einen fundamentalen technologischen Wandel. Lichthersteller wie Osram stehen vor neuen Herausforderungen, aber auch vor neuen Chancen. Der Vorstand der Siemens AG ist zu der Überzeugung gelangt, dass Osram in diesem Umfeld als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen mit direktem Zugang zum Kapitalmarkt schneller, flexibler und erfolgreicher wird. Für den Börsengang hat Siemens seine Tochter angemessen mit Kapital ausgestattet. Zudem hat der Osram-Vorstand Maßnahmen für die Neupositionierung des Lichtgeschäfts auf den Weg gebracht. Osram hat damit allerbeste Startvoraussetzungen. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen Ihnen daher heute eine Abspaltung zur Verselbstständigung von Osram vor. Das bedeutet für die Siemens-Aktionäre, dass sie zum Zeitpunkt der Erstnotierung für je 10 Siemens-Aktien in ihrem Depot eine Osram-Aktie zusätzlich erhalten werden. Sie als Aktionär werden dadurch mit 80,5% an der künftig börsennotierten Osram Licht AG direkt beteiligt sein. Die weiteren 19,5% verbleiben als Anteil, den Siemens weiterhin halten wird. Und es bleibt damit Wertbestandteil Ihrer Siemens-Aktien. Wir wollen damit unterstreichen, dass Siemens und Osram auch in Zukunft verbunden sein werden und wir vom Erfolg der Osram Licht AG überzeugt sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auf der Tagesordnung der Hauptversammlung heute stehen auch die Wahlen der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat. Ich möchte allen Mitgliedern des Aufsichtsrats als Vorsitzender meinen großen Dank für ihren Einsatz und ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens aussprechen, insbesondere den Mitgliedern, die nach der heutigen Hauptversammlung aus ihrem Amt ausscheiden werden. Da ist einmal Jean-Louis Beffer, der mit seinen internationalen Erfahrungen als ehemaliger Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender von Saint-Gobain, einem der größten französischen Industriekonzerne, durch seine Fragen, durch seine Beiträge und Ratschläge die Arbeit des Siemens-Aufsichtsrats und damit auch des Vorstands wesentlich bereichert hat. Herzlichen Dank, Jean-Louis. Weiterhin scheidet Hakan Samuelsen aus. Er wurde im Oktober 2012 CEO der Volvo Car Corporation. Er will sich zukünftig stärker auf seine operativen Aufgaben fokussieren und daher nach 5 Jahren der guten Zusammenarbeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Auch Herr Samuelsen hat durch aktive Teilnahme an den Diskussionen im Aufsichtsrat und in den Vorgesprächen mit dazu beigetragen, dass wir als Siemens heute dastehen, wo wir stehen. Dann Lord Ian Valence of Tamil. Er ist seit 10 Jahren Mitglied im Aufsichtsrat der Siemens AG. Mit seiner internationalen Erfahrung, unter anderem als Chairman von Hampshire und ehemaliger Vorsitzender von British Telecom, war er ein wichtiger Entscheidungsträger und Wegbereiter, insbesondere auch in der mitunter schwierigen Zeit für Siemens in den Jahren 2006 und 2007. Und ich kann aus eigener Erfahrung Lord Valence nur recht herzlich danken für seine Beiträge in den damals ausgesprochen kritischen Momenten. Herzlichen Dank. Okay. Ja. Ausscheiden wird auch von der Arbeitnehmerseite Werner Mönius. Werner Mönius war über 40 Jahre bei Siemens, zuletzt als Vorsitzender des Betriebsrats von Healthcare in Erlangen und Vorsitzender des Europabetriebsrats. Er wird in den wohlverdienten Ruhestand treten und somit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Auch Herr Mönius hat über die vielen Jahre, die ich ihn im Aufsichtsrat der Siemens AG erlebt habe, immer wieder ganz entscheidend mit dazu beigetragen, dass wir zu den richtigen Entscheidungen gekommen sind. Herzlichen Dank, Herr Mönius. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich allen von Herzen für die konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Unsere Zusammenarbeit war geprägt vom gemeinsamen Interesse, das Unternehmen voranzubringen und die besten Lösungen für Siemens zu erreichen, damit Sie als Aktionäre sehen, dass das Unternehmen sich gut entwickelt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesen 4 Mitgliedern scheiden starke Kompetenzträger aus dem Aufsichtsrat aus. Und ich freue mich daher besonders, dass wir Ihnen nach einer intensiven und gründlichen Suche, die in einen Nominierungsprozess einmündete, heute hervorragende Kandidaten vorschlagen können, die sich als Vertreter der Anteilseigner zur Neuwahl bzw. Wiederwahl stellen. Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats hat entsprechend der Ziele für seine Zusammensetzung bei seiner Empfehlung insbesondere auf Kriterien wie unternehmerische Kompetenz, Integrität, Leistungsbereitschaft, Professionalität und Unabhängigkeit der nominierenden Personen geachtet. Darüber hinaus kann mit dem heutigen Wahlvorschlag der Anteil weiblicher Mitglieder erhöht werden, ebenso wie der internationale Erfahrungshorizont sichergestellt werden. Ich danke Herrn Dr. Josef Ackermann, Herrn Gerd von Brandenstein, Herrn Michael Diekmann, Herrn Dr. Hans-Michael Gaul, Herrn Professor Dr. Peter Gruß, Frau Dr. Nicola Leibinger-Kammüller für ihre Bereitschaft, sich heute als Kandidaten zur Wiederwahl zu stellen. Außerdem freue ich mich, dass sich Herr Gérard Mestrallet, Vorstandsvorsitzender des französischen Konzerns Gaz de France-Suez, und Frau Güler Sabancı, Vorsitzende der türkischen Sabancı Holding, sowie Herr Werner Wenning, Vorsitzender der Aufsichtsräte von Bayer und E.ON, als neue Kandidaten für den Aufsichtsrat zur Wahl stellen. Ich selbst stelle mich ebenfalls zur Wahl und stehe als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Kandidaten finden Sie in den Tagesordnungsunterlagen auf den Seiten 47 bis 52. Die Arbeitnehmervertreter wurden bereits nach den Vorgaben des Mitbestimmungsgesetzes am 25. September 2012 gewählt. Herr Werner Mönius wird, wie ich bereits erwähnt habe, aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Für ihn wird Herr Robert Kenzbock in den Aufsichtsrat nachrücken. Herr Kenzbock, ja, da ist er. Ich heiße Herrn Kenzbock sowie die Herren Mestrallet, Wenning und Frau Sabancı herzlich willkommen und freue mich auf eine gute, erfolgreiche Zusammenarbeit. Im Rückblick auf die letzten Jahre möchte ich heute die Verdienste einer weiteren Person nicht unerwähnt lassen. Nach 4 Jahren als Monitor bei Siemens endete 2012 die Arbeit von Dr. Theo Weigel bei Siemens. Er zog am Ende seiner Tätigkeit als Monitor eine positive Bilanz seiner 4-jährigen Aktivität bei uns und bestätigte, dass das Compliance-System von Siemens heute angemessen aufgestellt ist und dabei Verstöße gegen Antikorruptionsgesetze bei Siemens aufgedeckt bzw. möglichst im Vorfeld schon verhindert werden. Lieber Herr Weig, im Namen des Vorstands und des Aufsichtsrats danke ich Ihnen herzlich für Ihren unermüdlichen Einsatz in den vergangenen vier Jahren. Ich danke Ihnen für Ihre Gründlichkeit, Ihren kompetenten Rat, Ihre praxisnahen Empfehlungen und die wertvollen persönlichen Erfahrungen, die Sie mit uns und auch mit mir persönlich geteilt haben. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Ruf von Siemens nach der Korruptionsaffäre wiederhergestellt werden konnte und Siemens heute sogar als Vorbild für Integrität gilt. Vor fünf Jahren hätte dies kaum jemand für möglich gehalten. Damals war der Anfang der Untersuchungen und Verfahren noch völlig offen. Es drohten existenzielle Strafen bis hin zu einem möglichen Ausschluss von öffentlichen Auftragen. Deshalb möchte ich noch einmal betonen, der Aufwand und die Kosten unserer Bemühungen für die Aufklärung und für die Stärkung der Compliance-Systeme haben sich gelohnt. Sie waren die Basis für einen großen Erfolg. Der Beendigung der Verfahren gegen Siemens in den USA und in Deutschland. Siemens hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um sein Compliance-System neu aufzustellen. Integrität ist heute ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur von Siemens. Ich möchte nun auf die Vergleichsvereinbarung mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Dr. Thomas Ganzwind eingehen, die Ihnen heute zur Zustimmung vorliegt. Aufgrund von Korruptionsvergängen hatte die Siemens AG gegenüber Herrn Dr. Ganzwind einen Anspruch auf Schadensersatz geltend gemacht. Die Ihnen vorliegende Vergleichsvereinbarung wird von Aufsichtsrat und Vorstand vorgeschlagen und berücksichtigt die eingeschränkte finanzielle Leistungsfähigkeit von Herrn Dr. Ganzwind. Dieser Vergleich würde den Rechtsstreit zwischen der Siemens AG und Dr. Ganzwind vor dem Landgericht München beenden. Eine Schadensersatzklage gegen ein ehemaliges Vorstandsmitglied läuft noch. Wir konnten uns bisher nicht mit Herrn Heinz-Joachim Neuburger außergerichtlich einigen. Wie Sie wissen, hatte die Siemens AG im Dezember 2009 bereits mit 9 von 11 ehemaligen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern einen Vergleich geschlossen. Die Vergleiche betrafen mögliche Ansprüche aus der Verletzung von Organisationen und Aufsichtspflichten. Bevor ich nun das Wort an Herrn Peter Löscher übergebe, möchte ich noch kurz einige Bemerkungen zum Vorstandsvergütungssystem der Siemens AG machen. Das heutige System ist im Geschäftsjahr 2011 eingeführt worden und ist bereits vor 2 Jahren von der Hauptversammlung mit sehr großer Mehrheit gebilligt worden. Da das System unverändert Anwendung findet, steht es heute nicht zur Abstimmung. Für das abgelaufene Geschäftsjahr hat sich gezeigt, dass niedrigere Zielerreichungsgrade zu einer spürbaren Verringerung in der jeweiligen Vergütung führten. In der Praxis atmet unser Vergütungssystem also wie gewünscht und es funktioniert. Außerdem wurden im letzten Jahr vom Aufsichtsrat innerhalb des Systems die Möglichkeiten genutzt, Leistung und Erfahrung sowie Umfang und Beanspruchung von Personen und Funktionen in einzelnen Komponenten der Vorstandsvergütung zu berücksichtigen. Weitere Details zum Vergütungssystem finden Sie im Übrigen im Geschäftsbericht. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aktionäre und Aktionäre, soweit meine Ausführungen. Eine ausführliche Beschreibung des Aufsichtsrats finden Sie im Geschäftsbericht. Ich erteile nun dem Vorsitzenden des Vorstands, Herrn Löscher, das Wort für seinen Bericht zur Lage des Unternehmens. Bitte, Herr Löscher.
Vielen Dank, Herr Kromme. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich begrüße Sie, die Eigentümer unseres Unternehmens auf der Siemens Hauptversammlung, sehr herzlich. Es ist immer wieder beeindruckend, Sie in so großer Zahl willkommen heißen zu können. Darüber hinaus verfolgt eine jährlich wachsende Zahl von Aktionären unsere Hauptversammlung online. Auch Ihnen gilt mein herzlicher Gruß. Und es freut mich und wir sind stolz darauf, dass sehr viele unserer Mitarbeiter zugleich auch Aktionäre unseres Hauses sind. 148.000 Mitarbeiter nehmen an unseren Aktienprogrammen teil. Das ist eine weltweit beispiellos hohe Zahl. Meine Damen und Herren, dies ist die 6. Hauptversammlung, in der ich Ihnen Bericht erstatte. Es ist meine erste, in der das Unternehmen nicht mehr unter Compliance-Aufsicht der amerikanischen Behörden steht. Das ist ein bemerkenswerter Erfolg. Es ist zugleich Anlass für 2 Bemerkungen. Erstens, Integrität ist ein fundamentaler Anspruch, den wir an uns selbst stellen, immer und überall, ohne jede Ausnahme. Zweitens ist es Anlass für mich, zu aufrichtigen Dank im Namen des Vorstands und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Herrn Dr. Weigel. Lieber Herr Dr. Weigel, Ihr Wirken als Compliance Monitor bei Siemens ist am 15. Dezember vergangenen Jahres ausgelaufen. Sie waren ein Glücksfall für Siemens. Sie haben dieses Amt mit größtem Ernst, mit höchstem Geschick und maximaler Überzeugungskraft ausgeübt. Sie haben in alle Richtungen vertrauensbildend gewirkt. Wir sind Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet und dieser Dank kommt nicht nur pflichtgemäß, er kommt vom ganzen Herzen. Meine Damen und Herren, dass sehr viele von Ihnen Jahr für Jahr an der Hauptversammlung unseres Unternehmens teilnehmen, zeigt mir vor allem eins: Ihr langfristiges Engagement und die Kontinuität Ihres Interesses. Beides sind wichtige Grundlagen für die Arbeit des Vorstandes. Für unser Bestreben, die Stärken von Siemens mit Blick auf dauerhafte Wertsteigerung kontinuierlich auszubauen und für die Veränderungen, die nötig sind, um Siemens auf neue Entwicklungen einzustellen und die Spitzenposition unseres Unternehmens im globalen Wettbewerb weiter zu festigen. Ernst von Siemens, der unsere damaligen drei Stammgesellschaften Halske, Schuckert und Reiniger in der Siemens AG zusammengeführt und damit eine der markantesten Veränderungen in der Geschichte unseres Unternehmens herbeigeführt hat, formulierte das bei der Siemens-Hauptversammlung des Jahres 1967 wie folgt. Ich zitiere: Worauf unser Haus in dem technologischen Wettrennen unseres Zeitalters zu achten hat, ist nur, dass wir auf den Gebieten, die wir als unsere eigentlichen Arbeitsschwerpunkte betrachten, Weltklasse bleiben. Zitat Ende. Sich zu verändern, um Weltklasse zu bleiben, das war schon immer Leitprinzip unseres Hauses und dabei bleibt es. Meine Damen und Herren, unsere Hauptversammlung ist die Gelegenheit im Jahr, den Dialog vom Aufsichtsrat und Vorstand mit unseren Eigentümern direkt zu führen. Über das Jahr hinweg ist es vor allem der Dialog von Vorstand und Aufsichtsrat, in dem die von Ihnen gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats und die Arbeitnehmervertreter mit dem Vorstand im engen Austausch stehen. Heute geht die aktuelle Wahlperiode unseres Aufsichtsrats zu Ende und ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats sehr herzlich für ihre Begleitung unserer Arbeit in den vergangenen 5 Jahren zu danken. Mein ganz besonderer Dank gilt Herrn Dr. Kromme als Vorsitzenden für seine umsichtige Führung, für unseren intensiven Austausch und für unsere vertrauensvolle Zusammenarbeit. Besonders ansprechen möchte ich auch die Mitglieder des Aufsichtsrats, die mit der nun ablaufenden Amtsperiode aus dem Gremium ausscheiden. Herrn Jean-Louis Pfeffer, Herrn Hakan Samuelsson, der heute leider nicht anwesend sein kann, Lord Ian Valence of Tamil und auf der Arbeitnehmerseite Herr Werner Mönius. Mit meinem Dank für Ihre Begleitung der Arbeit des Vorstandes und Ihre überzeugende und umsichtige Arbeit in den Ausschüssen verbinde ich die Bitte, dass Sie uns auch weiterhin gewogen und verbunden bleiben. Ihr Rat und Ihre Begleitung sind uns stets willkommen. Meine Damen und Herren, wie jedes Jahr möchte ich zunächst zur Lage des Unternehmens berichten. 2012 war ein gutes, aber kein komplett zufriedenstellendes Jahr für uns. Wir waren weiterhin den Unsicherheiten hoher Instabilität der Weltwirtschaft ausgesetzt. Die Schulden- und Finanzkrise hat sich zunehmend dämpfend ausgewirkt. Ursprüngliche Hoffnungen der Konjunkturexperten auf eine allmähliche Erholung der Weltwirtschaft haben sich im Laufe des Jahres 2012 nicht erfüllt und gerade auf unserem Heimatmarkt, hier in Europa, gab es keinen Rückenwind. Hinzu kam, dass wir mit einzelnen unserer eigenen Projekte in den vergangenen Monaten nicht so erfolgreich waren, wie wir und unsere Kunden es sich vorgestellt hatten. Konkret nennen möchte ich in diesem Zusammenhang die Projektverzögerungen bei Plattformen in der Nordsee für die Anbindung von Offshore-Windparks an das deutsche Stromnetz. Nennen möchte ich auch die Verzögerung bei der Lieferung von ICE-Zügen an die Deutsche Bahn. Um was für Größenordnungen es sich bei den Offshore-Netzanbindungen in der Nordsee geht und wie vielfältig die Anforderungen dieser Projekte an Technik, an Ingenieurkunst und Projektmanagement sind, das verdeutlichen Eindrücke von der Werft in Wismar, auf der diese Plattformen entstehen.
Die größte Herausforderung ist, dass wir in der Welt so ein großes Objekt noch nie auf See gebracht haben.
Das ist wirklich eine Pioniertat. Ich versuche es immer so ein bisschen zu vergleichen. Wir bauen im Prinzip ein Schiff ohne Hauptmaschine und Ruder.
Und jetzt braucht man nur noch die richtige Portion Mut, um da auch mal durchzugehen.
Sie leiten den Bau von 4 Offshore-Konverterplattformen mit Hochspannungsgleichstrom-Übertragungstechnik. Damit wird der in Nordsee-Windparks erzeugte Strom verlustarm an Land übertragen. Ein Projekt von bisher unbekanntem Ausmaß.
Da reden wir von Dimensionen 50 Meter in der Breite, 70 Meter in der Länge, 30 Meter in der Höhe. Letztlich ragt dann eben halt so ein kleines Fußballfeld aus dem Wasser.
Meine Damen und Herren, in der Werft wie bei den Montagearbeiten auf hoher See haben wir Neuland für uns betreten. Insofern war es in der Tat echte Pionierarbeit. Und zwar weniger in Bezug auf den technischen Anspruch einzelner Gewerke, sondern in Bezug auf die Größe und Integrationsleistung in dem Gesamtprojekt. Und das alles zudem in einem auch regulatorisch komplett neuartigen Umfeld. Beim zweiten Thema, den ICE-Zügen für die Deutsche Bahn, bedauern wir natürlich die eingetretenen Verzögerungen bei der Auslieferung. Wir haben da unseren Teil der Verantwortung. Aber wir lassen die Deutsche Bahn und ihre Kunden nicht im Stich. So haben wir bei der Bahn umfassende Hilfe zur Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit ihrer vorhandenen ICE-Flotte während der Wintermonate angeboten, darunter eine Eingreiftruppe von 100 Servicetechnikern. Ich möchte aber auch ausdrücklich aufgreifen, was Bahnchef Grube neulich auf einer öffentlichen Veranstaltung in Berlin gesagt hat. Er hat sich dort für eine grundsätzliche Überarbeitung und Vereinfachung der Zulassungsprozesse für Schienenfahrzeuge in Deutschland ausgesprochen. Anders als in der Automobilindustrie und bei Flugzeugen sei bis heute eine Einzelzulassung für jede einzelne Zugeinheit durch das Eisenbahnbundesamt erforderlich. Wie die Bahn würden auch wir es sehr begrüßen, wenn Hersteller, Bahn, Eisenbahnbundesamt und die Politik in der Zulassungspraxis zu einfacheren, schnelleren und zeitgemäßen Zulassungsregeln kommen kämen. Es ist mir in diesem Zusammenhang auch einer Erwähnung wert, dass wir gerade im vergangenen Monat den Zulassungsprozess für unsere Desiro-Züge mit der russischen Staatsbahn 4 Monate vor der ursprünglichen Zeitplanung gemeinsam erfolgreich abschließen konnten. Und genau heute, rund ein Jahr vor Beginn der Winterspiele in Sotschi, wo sie zum Einsatz kommen, nehmen die Züge mit einem Festakt der russischen Bahn den Betrieb auf. Erwähnen möchte ich auch, dass unsere Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge im strengen russischen Winter auf der Strecke St. Petersburg-Moskau mit höchster Zuverlässigkeit und 99%iger Pünktlichkeit unterwegs sind. Dort liegt übrigens anders als hier in Deutschland auch die volle Verantwortung für den Service der Züge bei uns, bei Siemens, und vergleichbar erfolgreich sind unsere Velare-Züge auch in Spanien. Der in der deutschen Öffentlichkeit entstandene negative Eindruck gibt also nur den Teilausschnitt einer sehr spezifischen Konstellation hier in Deutschland wieder. Und er überlagert hierzulande leider Ansehen und Erfolg unseres globalen Bahngeschäfts und die herausragende Zuverlässigkeit unserer Züge weltweit. Meine Damen und Herren, natürlich sind größere Schwierigkeiten mit Projekten eine Belastung und eine Enttäuschung für die betroffenen Kunden, für Sie als Aktionäre und auch für uns selbst. Aus Fehlern haben wir gelernt und eine Reihe von Konsequenzen gezogen. Ich möchte aber auch ganz klar aussprechen, dass ich persönlich und dass der Vorstand insgesamt es für selbstverständlich halten, sich gerade in schwierigen Situationen ausdrücklich und öffentlich vor unsere Mannschaften zu stellen und sie mit aller Kraft zu unterstützen und bei der Problemlösung zu ermutigen. Es ist nicht alles gelungen im vergangenen Jahr, aber 370.000 Siemensianer haben sehr vieles gut und richtig gemacht. In einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld haben Sie sehr beachtliche Leistungen erbracht. Und deshalb liegt mir sehr daran, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den betroffenen Einheiten und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im gesamten Unternehmen für ihre Leistungen, für ihren Einsatz im vergangenen Jahr von ganzem Herzen zu danken. Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um mehr als 7% auf 78,3 Milliarden Euro gesteigert. Und trotz aller Schwierigkeiten haben wir aufs Ganze gesehen mit 5,2 Milliarden Euro 2012 ein sehr gutes Ergebnis erwirtschaftet. Operativ das zweithöchste in der Geschichte von Siemens. Bei der Betrachtung der längerfristigen Entwicklung über die vergangenen Jahre wird noch einmal mehr deutlich, dass wir finanziell auf einer sehr soliden Grundlage agieren und dass Siemens in den vergangenen 10 Jahren die Qualität seiner Ergebnisse ganz deutlich gesteigert hat. Im Jahr 2003 lag unser Ergebnis pro Aktien noch bei 2,80 Euro. Heute präsentieren wir Ihnen ein Ergebnis pro Aktie von 5,09 Euro nach einem Rekordergebnis von über 7 Euro pro Aktie im Geschäftsjahr 2011. Das, meine Damen und Herren, ist eine Steigerung von über 80% und ein Beleg dafür, dass unser Unternehmen in dieser Zeit eine stetige Aufwärtsentwicklung genommen hat. Siemens war immer ein finanziell grundsolides Unternehmen. Heute können wir sagen, Siemens ist nicht nur ein solides, sondern Siemens ist auch ein ertragsstarkes Unternehmen geworden. Wir möchten, dass Sie von dieser kontinuierlich guten und stetigen Entwicklung profitieren. Deswegen schlagen wir Ihnen erneut eine Dividende in Höhe von 3 Euro pro Aktie vor. Die Dividendenrendite liegt dann bei 3,6%. Allein in den vergangenen 5 Jahren haben wir die Dividendenhöhe von 1,60 Euro auf 3 Euro gesteigert. Das ist ein Zuwachs um 88%. Ebenfalls im Wert Ihrer Aktien niedergeschlagen hat sich der Rückkauf von Aktien im Wert von knapp 3 Milliarden Euro im vergangenen Herbst. Diesen Rückkauf haben wir weitgehend durch Anleihen finanziert und dafür die bislang niedrigsten Zinsen am europäischen Kapitalmarkt gezahlt. Wir konnten mit dieser Maßnahme die Kapitalstruktur von Siemens weiter verbessern. Das ist an den Finanzmärkten außerordentlich positiv aufgenommen worden und sogar von führenden amerikanischen Unternehmen wie Intel als Modell für die optimale Gestaltung der langfristigen Finanzierung verwendet worden. Meine Damen und Herren, damit komme ich zum Blick nach vorne, zu den Perspektiven Ihres Unternehmens und nochmals zu den von Ernst von Siemens formulierten Anspruch Weltklasse. Für diesen Anspruch stehe ich persönlich und steht der gesamte Vorstand ein. Mit einer Platzierung im mittleren Tabellenfeld würde sich Siemens nie zufrieden geben. Das wäre auch nicht ausreichend für Ihre Erwartungen als Eigentümer des Unternehmens. Unser Anspruch ist es, mit Siemens Technologie Maßstäbe zu setzen, Märkte zu prägen und Grenzen zu verschieben, zugunsten einer nachhaltigen Existenz und Erfolgsbasis für Siemens und zugunsten von Fortschritt und Lebensqualität für die Menschen. Ich will Ihnen ein ganz konkretes Beispiel nennen, wie wir mit Innovationsgeist und Umsetzungsstärke Maßstäbe setzen, Grenzen verschieben und den Fortschritt den Weg bahnen. Es geht um eine Erfindung, die Ende des vergangenen Jahres mit der höchsten Auszeichnung für Erfinder in Deutschland mit dem Deutschen Zukunftspreis gewürdigt worden ist.
4 Teams sind nominiert worden. Und Sie haben Großartiges nicht nur erfunden, sondern auch schon umgesetzt.
Schon Normalhörenden fällt es auf einer Party schwer, einem Gespräch zu folgen. Wenn gelacht wird, wenn Gläser klirren und der Lärm an den Wänden widerhallt. Für Schwerhörige, auch für solche mit traditionellen Hörhilfen, ist so eine Situation ein Albtraum. Bis jetzt.
Hilfe könnte von diesem Team kommen. Schwerhörigen das natürliche Hören wiederzugeben, das ist ihr Ziel. Sie entwickeln Hörgeräte mit bislang unerreichter Leistungsfähigkeit. Beim gesunden Hörsinn werden die Informationen aus beiden Ohren im Gehirn abgeglichen. Das leisten nun die beiden Hörgeräte durch eine drahtlose Verbindung. Die binaurale Verbindung bringt den Durchbruch.
Der Deutsche Zukunftspreis geht an Professor Kollmeier, Professor Volker Hohmann und Dr. Thorsten Niederdräng.
Meine Damen und Herren, Sie sehen die Freude. Ausgezeichnet wurde Dr. Thorsten Niederdräng, Mitarbeiter von Corporate Technology hier in München, zusammen mit seinen Forscherkollegen von der Universität Oldenburg. Und heute ist Herr Niederdräng hier. Ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und Glückwunsch für das, was Sie geleistet haben. Von uns allen nochmals einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ihre Erfindung ermöglicht erstmals die drahtlose Kommunikation zwischen Hörgeräten an beiden Ohren. Eine Erfindung, die Hörtechniker auf der ganzen Welt bewundern. Vor allem aber eine Erfindung, die für alle Betroffenen ganz Großartiges leistet. Denn mit diesen beidohrigen Hörsystemen können Hörgeschädigte erstmalig wieder räumlich hören, vergleichbar mit Menschen mit vollem Hörvermögen. Und damit können sie wieder so am Alltag teilnehmen wie alle anderen auch. Am Leben ihrer Familie, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Raum, in der Natur, in den Konzertsälen und wie im Film erwähnt, auch auf Partys. Herr Niederdrängs Erfindung ist ein kleines Wunder der Technik und eine große Errungenschaft, insbesondere für alle Betroffenen, von denen es zukünftig immer mehr geben wird. Erfindungen wie diese setzen die Tradition von Spitzeninnovationen fort, die in unseren Unternehmen eine feste Heimat hat. Erfolgreicher als alle anderen waren wir auch bei den europäischen Patentanmeldungen. Aktuell führt Siemens die Rangliste der Unternehmen mit den meisten Patentanmeldungen in Europa an. Siemens ist also der Europameister der Innovation. Wären wir ein Land in Europa, dann wären wir mit unseren Patentanmeldungen unter den ersten 10 Ländern Europas, genau zwischen Belgien und Schweden. Meine Damen und Herren, zu einem Spitzenplatz, also zum Bessersein als andere, gehören für uns immer mindestens 2 Dimensionen, nämlich überlegene Technik und höhere Profitabilität. Zum einen möchten wir mit Innovationen Maßstäbe setzen, ganz besonders in Bezug auf Energie- und Ressourceneffizienz. Und zum anderen möchten wir, dass Siemens auch in der Zukunft mindestens so profitabel ist, wie sie das in den bisher besten Jahren von ihren Unternehmen gewohnt waren. Und wir wollen uns hinsichtlich Profitabilität mit den besten unserer Wettbewerber messen. An diesen beiden Maßstäben, einen Spitzenplatz bei der Profitabilität und dem Anspruch auf nachhaltiges Wachstum auf technologiegetriebenen Märkten, lassen wir uns messen. Bezogen auf Wachstum waren wir im vergangenen Jahr gut unterwegs. Und zwar sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Anders war es bezogen auf die Margenqualität unserer Geschäfte. Die Ergebnismargen der Sektoren Energie sowie Infrastruktur und Städte lagen unterhalb des vorgegebenen Zielkorridors und die Marge des Sektors Industrie war innerhalb des Korridors rückläufig. Der Sektor Healthcare konnte seine Marge dagegen verbessern und hier ist die Agenda 2013, die der Sektor vor einem Jahr vorgestellt hatte, bereits positiv zum Tragen gekommen. Der Sektor hat seinen Gewinn gesteigert, sein Umsatz ist gewachsen und er hat auch beim Auftragseingang zugelegt. Healthcare hat gute Fortschritte bei profitablen und kapitaleffizienten Wachstum gemacht und gezeigt, dass sich harte Arbeit und Fokussierung lohnen. Das wird auch mit unserem im November vorgestellten Programm Siemens 2014 so sein, wenn wir mit der Ergebnismarge der Sektoren wieder auf mindestens 12% kommen möchten. Das Programm untermauert die Vorgaben unseres Zielsystems One Siemens und es bestätigt das Vertrauen, das unsere Kunden, die Märkte und alle unsere Partner in uns setzen. Meine Damen und Herren, 2013 markiert die halbe Strecke, die wir mit dem Programm definiert haben. Entsprechend ist unsere volle Aufmerksamkeit auf die Umsetzung dieses Programms gerichtet. Wir erwarten für 2013 ein moderates Wachstum des Auftragseingangs, einen Umsatz, der sich dem im Geschäftsjahr 2012 erreichten Niveau auf vergleichbarer Basis annähern wird und ein Ergebnis der Sektoren in einer Bandbreite zwischen 4,5 und 5 Milliarden Euro. Von der Weltkonjunktur erwarten wir keinen Rückenwind. Die Entwicklung im ersten Quartal bestätigt diese Einschätzung. Wir sind solide in das neue Geschäftsjahr gestartet und konnten das Ergebnis der Sektoren um 4% steigern. Meine Damen und Herren, zu den Hebeln unseres Unternehmensprogramms zählt neben einer ehrgeizigen Steigerung unserer Produktivität die weitere Stärkung und Schärfung des Siemens-Portfolios. Wir möchten unsere Aktivitäten noch gezielter auf dynamische Weltgeschäfte und wachstumsstarke Märkte ausrichten. Denn dann können wir die Stärkung von Siemens als Weltunternehmen voll zur Geltung bringen. In diesem Zusammenhang überprüfen wir zum einen die einzelnen Geschäfte unseres Portfolios darauf hin, ob sie einer klaren Strategie folgen und ein globales Marktpotenzial, synergistische Bezüge zu anderen Siemens-Geschäften und ein technologisch anspruchsvolles Produkt- und Serviceangebot haben. Ob sie eine führende Marktposition haben, die ausbaubar oder zumindest gut zu verteidigen ist und ob sie mit ihrem Wachstum und ihrer Profitabilität langfristig dazu beitragen, den Wert von Siemens zu steigern und Chancen nachhaltiger Ertragskraft eröffnen. Geschäfte, die diese Kriterien nicht erfüllen, werfen Fragen auf, auch die, ob Siemens auf Dauer für sie die bestmögliche Heimat ist. Natürlich ist uns bewusst, dass dies in betroffenen Einheiten auch zu Beunruhigung führen kann. Insbesondere, wenn Restrukturierungsmaßnahmen erforderlich werden und Arbeitsplätze betroffen sind. Dabei gilt das, was ich auch schon bei der Vorstellung des Programms im vergangenen November betont habe. Wir handeln stets mit Augenmaß. Zum anderen schärfen und stärken wir unser Portfolio mit gezielten Zukäufen. Dabei geht es immer darum, führende Technologiepositionen für die Zukunft zu halten und auszubauen und so die Wertschöpfung und Wertsteigerung unseres Unternehmens zu sichern und auf eine nachhaltige Wertsteigerung anzulegen. Das zeigt sich deutlich an drei Maßnahmen, die wir in den vergangenen Monaten bereits getroffen haben. Zum Ersten die Stärkung unserer Software- und IT-Kompetenz, insbesondere im Industriesektor. Zum Zweiten unser Umweltportfolio und zum Dritten die Schärfung des Profils unseres Sektors Infrastruktur und Städte. Meine Damen und Herren, zunächst also zu unserer Software- und IT-Kompetenz. Lassen Sie mich deutlich betonen, dabei geht es nicht um den Massenmarkt für Lösungen, die horizontal alle möglichen Anwendungen abdecken, wie klassische E-Mail-Programme oder Suchmaschinen, sondern im Unterschied dazu geht es bei uns um die sogenannte vertikale IT, das heißt um Softwarelösungen, die passgenau auf die spezifischen Bedürfnisse ganz bestimmter industrieller Branchen abgestimmt sind. Um Märkte also, auf denen unsere Kompetenz und Erfahrung in der Industrie maßgeblich sind, um den individuellen Anforderungen industrieller Kunden zu entsprechen. Zum Beispiel stellt eine vollautomatisierte U-Bahn, wie sie in Nürnberg in Betrieb ist, ganz andere Anforderungen an ihre Software als die Steuerung der Produktion in einer Automobilfabrik oder die Software für Diagnostiksysteme in Krankenhäusern. Standardsoftware kann keine angemessenen Antworten auf diese ganz verschiedenen Anwendungsfälle geben. Wir können es und verfügen über beste Voraussetzungen für eine führende Position in diesem Markt. Erstens haben wir ein einzigartiges Erfahrungswissen in zahlreichen Industriebranchen. Zweitens handelt es sich bei der vertikalen IT um ein Feld, auf dem die vorhandenen Beziehungen zwischen Industrieausrüstern wie uns und Industrieunternehmen verschiedenster Branchen ein idealer Ausgangspunkt für enge Zusammenarbeit ist. Und drittens ist Siemens mit derzeit 17.500 Softwareentwicklern eines der weltweit größten Softwareunternehmen. Der Markt wächst mit etwa 8% im Jahr doppelt so schnell wie klassische Märkte und wird in dem für uns adressierbaren Bereich auf ein Volumen von 100 Milliarden Euro im Jahre 2016 geschätzt. Unser Sektor Industrie hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in diesem Bereich mit einer Reihe von Akquisitionen und Investitionen verstärkt. Zum Beispiel den Zukauf des amerikanischen Softwareentwicklers Vistagy, der Software für Konstruktionsprozesse mit und Verarbeitungsprozesse von Carbonfasern entwickelt. Mit unserer Investition von über 20 Millionen Euro in ein neues Industriesoftwarezentrum in Genua, in dem wir unsere IT-Kompetenzen zur Steuerung ganzer Produktionswerke bündeln werden. Und im vergangenen Herbst mit einer Akquisition des belgischen Industriesoftwareunternehmens LMS, einen führenden Anbieter für die mechatronische Simulation und den Test komplexer Produkte. Mit unserem Fokus auf die vertikale IT stärken wir unsere führende Position als Industrieausrüster. Und wir bauen Kompetenz auf der wir unseren industriellen Erfahrungshintergrund nutzen, um einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber klassischen IT-Unternehmen wie Oracle, IBM oder SAP auszuspielen. Ein aufsehenerregendes Beispiel kommt aus einem Pionierbereich für vertikale IT-Software der Raumfahrt und einem Pionierunternehmen auf diesem Gebiet der amerikanischen Weltraumbehörde NASA. Als die NASA den Mars Rover Curiosity entwickelt hat, hat sie auf Software von Siemens gesetzt.
3, 2, 1, Main Engine Start, 0 and Liftoff.
Dies ist die Mission des Mars Rover Curiosity. Reise in 8,5 Monaten zum Mars. Widerstehe Temperaturen von minus 135 bis fast 1500 Grad Celsius. Erforsche, ob auf dem roten Planeten jemals lebensfreundliche Bedingungen herrschten.
The Siemens software helped us not only to manage those drawings and procedures, but also to help design the system. So it was very useful to be able to test the parts and test the interfaces with them before we actually had to assemble the system.
JPL, das Jet Propulsion Laboratory der NASA. Es entwickelte den Rover Curiosity mit Hilfe der PLM-Software von Siemens, um die immer knapperen Zeitpläne und Budgets einhalten zu können.
Das sind genau die Elemente, wo wir helfen können, produktiver und schneller zu sein im Design von neuen Produkten. Die entwickeln also mit unserer Software, machen mit NX das Design, machen die Tests, die virtuelle Erprobung des Rover und leiten dann aus für die Produktion der einzelnen Teile. Und das geht einfach schneller und ist billiger.
Wir können stolz darauf sein, meine Damen und Herren. Sie können ein Modell von Curiosity in Originalgröße in unserer Ausstellung auf den oberen Rundgang hier in der Halle sehen. Das ist hier rechts oben von meiner Richtung aus gesehen. Meine Damen und Herren, zweitens möchte ich auf unser Umweltportfolio eingehen und in diesem Zusammenhang auch auf unsere Entscheidung, uns von den Geschäften im Bereich der Wasseraufbereitung und der Solarenergie zu trennen. Bei der chemischen Wasseraufbereitung handelt es sich um ein Geschäft, dessen Kompetenzen hauptsächlich auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik liegen und das daher wenig Synergien mit unseren übrigen Geschäft aufweist. Und auf dem Gebiet der Solarthermie gibt es aufgrund stark veränderter Rahmenbedingungen im Süden Europas, in den USA und in Nordafrika und einer sehr aggressiven Markteroberungsstrategie asiatischer Photovoltaikanbieter für die absehbare Zukunft keine realistischen Aussichten für die Entwicklung eines erfolgreichen Weltgeschäftes. Von diesen Entscheidungen in keinerlei Weise betroffen ist der geschäftliche und strategische Fokus, den wir auf unser Umweltportfolio legen. Ein Portfolio, an dem die Solaraktivitäten weniger als 1% Anteil hatten und das deutlich schneller wächst als unser Geschäft insgesamt, nämlich um 10% allein im letzten Jahr und um 14% im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Die bei weitem größte Teil des Umweltportfolios entfällt auf Technologien zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz, also auf Produkte, die sich dadurch auszeichnen, dass sie mit weitaus weniger Strom und Ressourcen auskommen als Vorgängergenerationen. Damit bietet unser Umweltportfolio Antworten auf eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, den Klimawandel und die Überbeanspruchung natürlicher Ressourcen. Im vergangenen Jahr haben wir den Gesamtumsatz, den wir mit unserem Umweltportfolio machen, auf 33 Milliarden Euro gesteigert. Das ist 42% unseres gesamten Umsatzes. Dazu kommen noch einmal 3,9 Milliarden Euro Umsatz, den Osram mit seinem Umweltportfolio macht. Meine Damen und Herren, mit unserem Umweltportfolio leisten wir Beiträge zu echter Nachhaltigkeit im Sinne nachrückender Generationen und für die Erhaltung einer intakten Natur und Umwelt. Unsere Mitarbeiter entwickeln Technologien und fertigen Produkte, die im Alltag Strom sparen, Emissionen senken und im Produktionsprozess und im Betrieb mit weniger Ressourcen auskommen. Technologien und Produkte, mit denen wir stromeffizient aus fossilen und erneuerbaren Quellen gewinnen können, stromeffizient transportieren können, etwa mit intelligenten Netzen, stromeffizient nutzen können, zum Beispiel mit intelligenten Gebäudetechnologien und Lösungen in der industriellen Produktion und im privaten Haushalt. Lassen Sie mich für solche Technologien 3 Beispiele nennen. Sind unsere Industriemotoren. Im Zusammenspiel mit drehzahlveränderbarer Antriebstechnik sparen Sie bis zu 70% an Energie. Unsere hocheffizienten Gasturbinen kombiniert mit einer Dampfturbine erreichen Sie einen Wirkungsgrad von über 60%, während durchschnittliche Wirkungsgrade von Gasturbinen derzeit bei nur 50% liegen. Und der durchschnittliche Wirkungsgrad installierter Kraftwerksflotten in den meisten Ländern der Welt noch weitaus weniger ist. Oder unsere getriebelosen 6 Megawatt Windräder, die einen Rotordurchmesser von bis zu 154 Metern haben. Das entspricht nahezu der Höhe der Türme des Kölner Doms. Ein einzelnes Windrad dieser Größe kann Strom für 6.000 Haushalte produzieren. Meine Damen und Herren, wir sind auf die Technologien unseres Umweltportfolios sehr stolz. Ihr Wert lässt sich in Zahlen ausdrücken. Mit Technologien aus unserem Umweltportfolio haben unsere Kunden überall auf der Welt im vergangenen Geschäftsjahr den globalen CO2-Ausstoß um 332 Megawattonnen verringert. Megatonnen verringert. Das entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß eines Landes wie Spanien. Auch unternehmerisch ist die Ausrichtung auf dieses Portfolio von hohem Wert, denn es bedient Märkte mit besonders hoher Wachstumsdynamik. Nach Zahlen des Bundesumweltministeriums umfasst der Markt für grüne Technologien derzeit weltweit etwa 2.000 Milliarden Euro pro Jahr. Und Experten rechnen damit, dass er sich bis zum Jahre 2020, also innerhalb von nur 7 Jahren, verdoppeln wird. Damit generieren wir nachhaltiges Wachstum und Werte für unser Unternehmen, Zusatznutzen für unsere Kunden und Beiträge zu gesellschaftlichem Fortschritt und Lebensqualität überall auf der Welt. Und wir sind im renommierten Dow Jones Sustainability Index zum nachhaltigsten Industrieunternehmen gekürt worden. Und zwar nicht nur in unserer eigenen Branche, wie schon in den vergangenen Jahren, sondern erstmals als Benchmark über 9 Branchen hinweg.
Drittens möchte ich eingehen auf die Schärfung des Portfolios unseres Sektors Infrastruktur und Städte. Hier geht es um nachhaltige Technologien für urbane Ballungsräume und die Infrastrukturen von Metropolen. Metropolen wachsen überall auf der Welt. Im Jahre 2050 werden bereits rund 70% der Weltbevölkerung in Städten leben. 2,5 Milliarden Menschen mehr als heute. Überall stoßen Infrastrukturen an Grenzen und stehen Städte vor immensen Herausforderungen. Deswegen brauchen Städteplaner und Regionalverwaltungen überall auf der Welt starke und technologisch kompetente Partner. Partner, deren Technologien helfen bei der Gestaltung funktionierender, sauberer, sicherer, urbaner Lebensräume. Und damit helfen, die Lebensqualität der Bewohner urbaner Zentren zu erhalten und zu erhöhen. Meine Damen und Herren, ein führender Partner dafür ist Siemens. Sind wir. Ein Partner mit großer Tradition und mit langer Verwurzelung in den Metropolen der Welt. Ein Partner mit einem einzigartigen Erfahrungsschatz und ein Partner, der immer schon ein Wegbereiter der Moderne war. Im vergangenen Jahr haben wir eine Reihe wichtiger Entscheidungen dafür getroffen, den Sektor noch besser und fokussierter aufzustellen. Wir wollen zum einen die Bahnautomatisierungssparte des britischen Unternehmens Invensys übernehmen und damit unsere Kernkompetenz im Bahnautomatisierungsgeschäft deutlich ausbauen. Gleichzeitig haben wir uns entschlossen, unser Geschäft mit Anlagen zur Gepäckabfertigung und zur Brief- und Paketsortierung zu veräußern. Denn diese Geschäfte weisen wegen ihres hohen Mechanikanteils nur geringe Synergien mit anderen unserer Aktivitäten auf. Und schließlich haben wir im vergangenen September in London unser neues Kundenzentrum für urbane Infrastruktur, The Crystal, eröffnet. Das Crystal ist nicht nur aufgrund seiner Architektur und prominenten Lage eine neue Attraktion Londons mit bereits über 30.000 Besuchern seit der Eröffnung im September, sondern es ist auch eines der energieeffizientesten Gebäude der Welt. Es ist auch nicht nur der Ort, wo unsere eigenen Städteplaner und Technikexperten an Infrastrukturlösungen für morgen arbeiten, sondern es ist auch eine Plattform für den Austausch zwischen unseren Experten und kommunalen Entscheidern der Städte und dient damit der Anbahnung von Kontakten und Lösungen und künftigen Geschäft. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nun noch eine weitere wichtige Maßnahme erläutern, die wir in den vergangenen Monaten vorbereitet haben und für die wir heute um Ihre Zustimmung bitten. Den Vorschlag, unsere Lichttochter Osram mittels einer Abspaltung an die Börse zu bringen. Der Anspruch auf Spitzenleistung und den Ausbau einer führenden Marktposition gilt selbstverständlich auch für Osram. Deshalb haben wir uns mit der Frage befasst, was müssen wir tun, damit Osram seine hervorragende Position im Lichtmarkt auch künftig behaupten und ausbauen kann. Der Lichtmarkt befindet sich weltweit mit dem Übergang zu LED und damit halbleiterbasierten Licht in einem fundamentalen technologischen Wandel. Ein Wandel, der ähnlich tiefgreifend ist wie der Übergang von der Petroleumleuchte zum elektrischen Licht und der damit das Lichtgeschäft maßgeblich verändert. Durch neue Herausforderungen für die Entwicklung und Produktion, durch andere Bedingungen für den Vertrieb, durch völlig neue Anwendungsfelder und damit durch neue Wachstumschancen. Wachstumschancen, die wir Osram erst durch die richtigen strategischen Antworten eröffnen. Vorstand und Aufsichtsrat von Siemens sehen in dem Ihnen vorliegenden Vorschlag deshalb den richtigen Schritt dafür, dass sich Osram in einen hochattraktiven Markt bestmöglich weiterentwickeln kann. Denn wir sind überzeugt, dass Osram unter den veränderten spezifischen Bedingungen im Lichtgeschäft als eigenständiges Unternehmen mit einer durch kurze Entscheidungswege geprägten Organisation schneller, flexibler und letztlich erfolgreicher operieren kann. Als börsennotiertes Unternehmen wird Osram direkten Zugang zum Kapitalmarkt und die Möglichkeit haben, das Osram-Profil in der breiten Öffentlichkeit weiter zu schärfen. Sowohl die Siemens-Aktie als auch die Osram-Aktie weisen nach der Abspaltung ein schärferes Investment- und Risikoprofil auf. Nennenswerte Synergiepotenziale gehen Siemens durch die Verselbstständigung von Osram nicht verloren. Osram und Siemens werden aber auch künftig zusammenarbeiten und haben den Rahmen dafür in einem strategischen Abkommen vereinbart. Meine Damen und Herren, wir sind der festen Überzeugung, dass Osram für seinen Börsengang gut gerüstet ist. Wir haben in Vorbereitung unseres heutigen Vorschlages dafür gesorgt, dass Osram eine solide Kapitalausstattung hat. Wir gehen davon aus, dass das laufende Unternehmensprogramm Osram in den kommenden Jahren auf ein nachhaltig wettbewerbsfähiges Profitabilitätsniveau bringen wird, das den Veränderungen auf den Lichtmarkt Rechnung trägt. Das Unternehmen hat bereits heute sein Geschäft entlang der gesamten Wertschöpfungskette lückenlos aufgestellt, von Komponenten bis hin zu Lichtlösungen und Lichtmanagementsystemen. Und als renommierte eigenständige Lichtmarke mit über 100-jähriger Erfahrung und Tradition hat Osram einen hohen Erkennungswert und eine breite, eigenständige globale Kundenbasis. Ein eindrucksvolles Beispiel für Lichtlösungen der Zukunft können Sie im Übrigen in Kürze hier in München erleben. Das voll-LED-basierte Lichtkonzept im Lenbachhaus. Meine Damen und Herren, aus allen diesen Gründen ist Osram aus unserer Sicht ein attraktives Investment und eine interessante, eigenständig handelbare Anlage für die Siemens-Aktionäre. An deren Wertentwicklungspotenzial können Sie in den kommenden Jahren partizipieren. Wir schlagen Ihnen heute eine Abspaltung unserer Osram-Aktivitäten vor, in deren Zuge Sie für je 10 Siemens-Aktien eine Osram-Aktie erhalten werden. Aktionäre werden mit 80,5% an der künftigen Osram Licht AG beteiligt sein. Die Siemens AG wird zunächst mit 19,5% beteiligt sein, wobei sie 2,5% zeitnah nach Wirksamwerden der Maßnahme in den Siemens Pensions Trust einbringen wird. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie um Zustimmung zu diesem Vorschlag, denn unseres Erachtens verbindet er zwei Vorteile. Er dient sowohl dem zukünftigen unternehmerischen Erfolg der Osram Licht AG als auch dem von Siemens. Damit kann er der Wertsteigerung ihres Aktienportfolios dienen, weil der Erfolg beider Unternehmen, Siemens und Osram, Niederschlag finden wird in der Wertentwicklung ihrer Aktien. Meine Damen und Herren, ich komme nun zu einem letzten Punkt, den ich im Zusammenhang mit unserem Unternehmensprogramm ansprechen möchte. Wir wollen unsere regionale Aufstellung noch flexibler auf regionale Gegebenheiten, Wachstumsschwerpunkte ausrichten, ganz besonders auf die Schwellenländer. Für uns ist es eine große Chance, den Vorteil unserer lang gewachsenen globalen Aufstellung und lokalen Verwurzelung auszuspielen. In den vergangenen Jahren ist uns das gut gelungen. Seit 2005 konnten wir unser Geschäft in den Schwellenländern von 10 auf 26 Milliarden Euro ausbauen. Inzwischen macht es bereits ein Drittel des weltweiten Siemens-Umsatzes aus. Mehr und mehr tragen dazu auch die Schwellenländer der sogenannten zweiten Welle bei, also Länder wie Mexiko, wie Indonesien oder Vietnam. Daneben natürlich die großen Länder und mit herausragender Bedeutung aufgrund seiner Größe natürlich China. Das Potenzial des Landes ist weiterhin enorm. Der Renminbi wird internationalisiert und der Finanzsektor stärker geöffnet. Die Regierung will die zentral- und westchinesischen Provinzen wirtschaftlich weiter erschließen. Die Urbanisierung beschleunigt sich weiter. Bis 2030 wird es in China mehr als 230 Millionen Städte geben. Und der gesamte chinesische Binnenmarkt hat weiterhin ein sehr großes, ungestilltes Wachstumspotenzial. Siemens ist in China lokal ausgezeichnet vernetzt und aufgestellt. Wir können uns hervorragend auf die spezifischen Bedingungen des chinesischen Marktes einstellen und sind in der Lage, mit chinesischen Fachkräften Produkte und Lösungen für den chinesischen Markt zu entwickeln und zu produzieren. Wir haben die Produkte, die China braucht, und wir haben die Kompetenz, die China sucht. Etwa im Gesundheitsmarkt, der wegen der zunehmenden Alterung der chinesischen Gesellschaft immer wichtiger wird und dem die chinesische Regierung große Aufmerksamkeit widmet, gerade dem Ausbau des Gesundheitssystems im ländlichen Raum. Dazu braucht China Technologien, die innovativ und die kostengünstig sind. Unser Kernspintomograph Magnetum Essenza ist ein solches Produkt. Er wurde speziell für die Breitenanwendung in Krankenhäusern entwickelt, die mit begrenzten Budgets eine hochqualitative Diagnostik erreichen möchten. Seine Auslegung erlaubt, dass pro Tag bis zu 60 Patienten gescannt werden können. Und gegenüber anderen Systemen lassen sich bis zu 25% der Raum-, Strom- und Baukosten einsparen. Wir produzieren ihn in China und exportieren ihn von dort aus weltweit. Inzwischen sind schon über 1000 Systeme in über 80 Ländern installiert. Meine Damen und Herren, der chinesische Gesundheitsmarkt wird bis zum Jahre 2020 ein jährliches Volumen von 1000 Milliarden US-Dollar erreichen. Er ist heute bereits nach den USA und vor Japan und Deutschland der zweitgrößte Markt weltweit. In diesem Markt haben wir unser Geschäft in jedem der letzten 3 Jahre um jeweils 30% steigern können. Der Magnetom Essenza zeigt, warum das so ist. Weil wir die Antworten haben, die China braucht. Meine Damen und Herren, das Gewicht der Schwellenländer nimmt rasch zu. Aber die Industrieländer bleiben große und leistungsstarke Standorte und Märkte, ganz besonders die USA. Bezüglich der dortigen Entwicklung sind wir im Grundsatz außerordentlich zuversichtlich. Was dieses Jahr angeht, vertrauen wir auf den Pragmatismus und die Kompromissfähigkeit der amerikanischen Politik und erwarten Kontinuität der öffentlichen Haushalte. Sofern das sich bestätigt, wird es sich rasch günstig auf das Wachstum der US-Wirtschaft auswirken. Und die Voraussetzungen für Wachstum in den USA sind heute sehr gut. Grund dafür ist die Entschlossenheit zum Einsatz einer Technologie, mit der in Erdschichten gelagertes Gas und Öl gewonnen werden kann. Das sogenannte Schiefergas und Öl. Damit werden demnächst in den USA fossile Brennstoffe in wesentlich größerer Menge zur Verfügung stehen als bisher. Und vor allem auch zu wesentlich günstigeren Preisen. Das wird zwei bedeutsame Konsequenzen haben. Zum einen wird Energie in den USA leichter erhältlich und damit billiger werden. Experten prognostizieren, dass die USA bis 2015 zum größten Gasproduzenten und bis 2017 zum größten Erdölproduzenten der Welt werden. Ab 2020 werden die USA höchstwahrscheinlich Erdgas exportieren und ab 2035 Erdöl. Zum anderen wird die leichte Verfügbarkeit billigerer Energie zu einer Renaissance des Industriestandortes USA führen. Für diese Entwicklung sind wir hervorragend gerüstet. Wir bieten Lösungen an, die die Vereinigten Staaten brauchen, um aus den nun zur Verfügung stehenden Ressourcen Strom zu erzeugen und diese Ressourcen so effizient wie möglich zu nutzen. Zum Beispiel Gasturbinen, die wir in unserem vor 2 Jahren eröffneten hochmodernen Werk in Charlotte herstellen. Gasturbinen, die aus Schiefergas mit hoher Effizienz Strom erzeugen können. Meine Damen und Herren, technologisch und geschäftlich ist die Erfolgsstory unserer Turbinen weltweit einzigartig. Unsere Turbinen der H-Klasse sind die innovativsten Systeme im Weltmarkt. Seit ihrer Markteinführung 2009 haben wir bereits 20 Maschinen verkauft. Davon allein 9 Maschinen in den USA. Hinter dieser technologischen Spitzenposition steht nicht nur Know-how, sondern steht die Entwicklungsleistung hochinnovativer Menschen. Einen von ihnen, der herausragende Entwicklungsleistungen erbracht hat, haben wir 2012 in die Hall of Fame der Innovatoren unseres Unternehmens aufgenommen. Es ist unser Entwickler des Jahres und heute ist er hier. Herzlich willkommen, Herr Machon. Herr Machon ist an unserem Standort in Mülheim an der Ruhr für das Engineering der rotierenden Komponenten unserer Gasturbinen verantwortlich. Nochmals meinen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Sie, lieber Herr Machon. Alles, alles Gute und weiterhin so viel Erfolg und Innovation. Meine Damen und Herren, wir freuen uns über die geschäftlichen Chancen, die sich für uns durch die Reindustrialisierung der USA geben. Natürlich nicht nur für unseren Energiesektor, sondern infolge der Reindustrialisierung der USA dann auch für unser Geschäft als Industrieausrüster. Gleichzeitig
darf man sich nichts vormachen. Die leichte und kostengünstige Verfügbarkeit von Energie in den USA ist ein Standortplus, das die Amerikaner ausspielen werden. Das liegt zugleich und darin liegt zugleich aber auch eine große Herausforderung für den Industriestandort Deutschland und für ganz Europa. Nämlich eine Herausforderung Deutschlands, Energiewende nicht nur am technisch Möglichen auszurichten, sondern auch bezahlbar zu gestalten. Und das nicht in erster Linie zum Wohl einzelner Unternehmen, sondern um die industrielle Basis des Landes zu erhalten und das Rückgrat für Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern. Und die industrielle Basis beginnt bei der Grundstoffindustrie und endet bei den vielen Dienstleistern im industriellen Umfeld. Die Energiewende muss so justiert werden, dass Deutschland als Standort nicht ins Hintertreffen gerät. Derzeit ist das nicht im vollen Umfang sichergestellt. Meine Damen und Herren, wir sind überzeugt, technisch ist die Energiewende machbar. An Lösungen, die Deutschland braucht für eine Stromversorgung, die nachhaltig, sicher und bezahlbar ist, wird nichts scheitern. Was die Umsetzung der Energiewende betrifft, geht es mir vor allem um zwei Punkte. Zum einen müssen wir den Kontext Europas und der Weltwirtschaft im Blick haben. Und zum anderen brauchen wir ein effizientes und kostengünstiges Vorgehen. Und dazu gehören straffe Planungs- und Genehmigungsverfahren, eine zielorientierte Subventionspolitik, die bezahlbar bleibt und technischen Fortschritt belohnt und nicht auf Jahrzehnte behindert, Akzeptanz bei den Bürgern, enge Koordination der Politik von Bundesländern und Kommunen und eine effektive Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft. Dabei spielen das Verhältnis zwischen Politik, Netzbetreibern und Energieversorgern sowie das regulatorische Regelwerk natürlich eine herausragende Rolle. Gelingt es, die deutsche Energiewende erfolgreich umzusetzen, dann kann sie einen Innovationsschub, eine vorbildliche Strominfrastruktur schaffen und die Exportkraft von Klimaschutz und Umwelttechnologien aus Deutschland weiter stärken. Wir müssen in Deutschland unsere Kraft aber darauf ausrichten, dass wir den Satz, die Energiewende kann Deutschland stärken, aus voller Überzeugung umformulieren können. Die Energiewende stärkt Deutschland. Für diesen Satz ist es heute zu früh, aber Siemens trägt dazu bei, dass sich das ändert. Meine Damen und Herren, eine starke industrielle Basis ist ein sicherer und verlässlicher Garant für nachhaltiges Wachstum. Das ist in den vergangenen Jahren durch die globale Finanzkrise und die Krise Europas wieder ins Bewusstsein Verantwortlicher überall auf der Welt getreten. Die Industrie erfährt heute bei Regierungen und in der Öffentlichkeit wieder hohe Aufmerksamkeit. Die starke industrielle Basis in Deutschland und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie sind ein ganz wesentlicher Grund, warum sich unser Land in der Krise der Finanzmärkte und Europas bisher so gut schlägt. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das kluge und verantwortungsbewusste Zusammenwirken von Politik, Unternehmen und Gewerkschaften. Auf beide sind wir stolz und an beiden hat Siemens seinen Anteil. Zum Beispiel auch durch die Bedeutung, die wir der Ausbildung junger Menschen bei uns widmen und unseren Investitionen auf diesem wichtigen Feld.
Und plötzlich stand sie im Klassenzimmer und schaute sich mal um. Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch im Siemens Ausbildungszentrum Berlin.
Danke, dass wir heute hier zusammen sein können. Und danke an Siemens als ein beispielhaftes Unternehmen für viele deutsche Unternehmen. Und ich sage, als Bundeskanzlerin bin ich ein wenig stolz darauf, dass wir so tolle junge Leute haben, die mit so viel Engagement ihren Beruf lernen. Sie, die Sie hier eine Ausbildung bekommen, sind ja sozusagen der größte Schatz, den wir in Deutschland haben.
Ich empfehle es jedem Jugendlichen, der eine Ausbildung bei Siemens anfangen will. Bewirbt euch hier, das ist der Wahnsinn.
Meine Damen und Herren, das war im Mai vergangenen Jahres in unserem Ausbildungszentrum in Berlin. Und ich freue mich sehr, dass einer der Auszubildenden, Patrick Sendl, zusammen mit einer Gruppe von Auszubildenden aus Südeuropa heute hier an der Hauptversammlung teilnimmt. Herzlich willkommen. Dieses Ausbildungszentrum geht auf das Jahr 1891 zurück und ist damit eine der ältesten Berufsschulen Deutschlands. Derzeit bilden wir dort 1200 junge Menschen aus, davon 320 für externe Unternehmen. Damit und auch mit der Verstärkung unserer Ausbildungstätigkeit in den von Jugendarbeitslosigkeit dramatisch betroffenen Ländern im Süden Europas bieten wir jungen Menschen eine Zukunft und leisten einen Beitrag zu der Wohlstands- und Wachstumsperspektive Einzelner wie der Gesellschaft insgesamt. Meine Damen und Herren, die Erwartung an unser Unternehmen ist, dass Siemens ein vertrauenswürdiger Partner ist. Und die Messlatte, die an Siemens gelegt wird, liegt besonders hoch. Das ist eine Ehre für uns und Vertrauen ist ein hohes Gut. Der Vorstand und die Mitarbeiter wissen das. Wir sind uns der damit verbundenen Verantwortung bewusst. Wir tragen sie mit Respekt, aber auch mit Freude. Die alles entscheidende Basis dafür, dass wir ihr angemessen gerecht werden, kommt in dem Satz von Ernst von Siemens zum Ausdruck, den ich bereits zu Beginn zitiert habe und mit dem ich auch schließen möchte. Ich zitiere, worauf unser Haus in dem technologischen Wettrennen unseres Zeitalters zu achten hat, ist nur, dass wir auf den Gebieten, die wir als unsere eigentlichen Arbeitsschwerpunkte betrachten, Weltklasse bleiben. Darauf konzentrieren wir uns. Herzlichen Dank.